Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp zwei Wochen nach einem Erdbeben vor der Küste von Mexiko ist das Land erneut von Erdstößen erschüttert worden. Ihre Wucht war dieses Mal allerdings weitaus verheerender. Sie trafen vor allem die Hauptstadtregion. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. Bislang wurden mehr als 220 Tote geborgen. Das Beben in Mexiko traf gestern Mittag die Region. Das Zentrum der Erdstöße mit einer Stärke von 7,1 lag in Puebla, rund 130 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt.
Noch besteht Hoffnung. Unter den Trümmern hören die Helfer Kinderstimmen. Die Grundschule Enrique Rebsamen in Mexiko-Stadt wurde besonders schwer getroffen. Das Schulgebäude samt angeschlossenem Kindergarten ist in sich zusammengefallen. Kinder und Erwachsene kamen bei dem Einsturz ums Leben. Viele werden noch vermisst. Das Einzige, was die Behörden uns gesagt haben, wir sollten in den Leichenschauhäusern und Krankenhäusern nach unseren Angehörigen suchen. Meine Familie war dort, aber auch da haben wir nichts über die Vermissten erfahren. Ein paar Stunden zuvor zeigt eine Amateuraufnahme den Moment der Katastrophe. 13.14 Uhr Ortszeit, die Menschen rennen aus den Häusern, suchen Sicherheit auf den Straßen. Ein Erdbeben der Stärke 7,1, ausgerechnet am Jahrestag eines der schwersten Beben in Mexiko, 1985 mit etwa 10.000 Toten. Obwohl Nachbeben die Hauptstadt erschüttern, beginnen Tausende zu helfen. Silencio, Ruhe, heißt es auf den Schildern, damit man Stimmen oder Geräusche von Eingeschlossenen hören kann. Andernorts wird nach Wasser gerufen. Der Hilferuf kommt an. Überall sammeln die Menschen in der Nähe eingestürzter Häuser Lebensmittel für die Obdachlosen. Die Leute helfen. Wir kommen alle an Sammelstellen zusammen und tun, was wir können. Die Leute zeigen eine riesige Solidarität. Hunderte bilden Menschenketten an den eingestürzten Häusern, tragen den Schutt ab. Die ganze Nacht arbeiten die Helfer durch. In der Grundschule Enrique Rebsamen haben sie Kontakt zu einer Lehrerin und zwei Kindern hergestellt. Jetzt versuchen sie, die Verschütteten zu bergen.
Zum Beben und seinen Auswirkungen jetzt per Skype, live aus Mexiko-Stadt, Xenia Böttcher.
Am Tag 2 nach dem Erdbeben ist hier in Mexiko, sind die Aufräumarbeiten noch in vollem Gange. Und überall helfen die Menschen mit, wo sie können. Das heißt, nicht nur der Katastrophenschutz ist vor Ort, sondern auch die Zivilbevölkerung arbeitet Hand in Hand, suchen nach Toten und Verletzten, versuchen Medikamente zu geben, versuchen Nahrungsmittel zu geben. Wir haben hier Gebäude, die immer noch durch Nachbeben einstürzen oder einfach einstürzen, weil sie marode sind. Das heißt, die Situation ist noch lange nicht im Griff. Es ist hier alles noch, es geht hier immer noch um Leben und Tod. Zurück zu Thorsten Schröder.
Mexiko liegt in einer der weltweit aktivsten Erdbebenregionen. Sie ist Teil des sogenannten Pazifischen Feuerrings, einer hufeisenförmigen Zone entlang der Küsten des Pazifiks. Dort treten häufig tektonische Spannungen auf. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind die Folge.
Die Ursache für Erdbeben weltweit sind Erdplatten, die ständig in Bewegung sind. Vor der mexikanischen Küste stoßen zwei Platten aufeinander.
Was hier passiert, ist die sogenannte Cocos-Platte, die schiebt sich unter die nordamerikanische Platte. Manchmal verhakt sie sich, dann gibt's Erdbeben. Oder die Platte selbst hat Brüche. Man spricht auch in der Geologie von Abschiebungen und die führen dazu.
Diese Spannungen zwischen den Erdplatten sind auch die Ursache für das aktuelle Beben. Dass die Auswirkungen in Mexiko-Stadt so verheerend waren, liegt auch am besonderen Standort. Die Stadt ist auf einem ausgetrockneten See gebaut, einem sandigen Boden. Das führt im Vergleich zu einem harten Untergrund dazu, dass die Schwingungen des Bebens langsamer und gleichzeitig heftiger werden. Das erhöht die Einsturzgefahr.
Bei Erdbeben ist das Hauptproblem nicht das Beben selbst, sondern die Schäden. Die Tatsache, dass Gebäude zusammenstürzen und erdbebensicheres Bauen ist ungemein wichtig. Da hat sich viel getan, wenn man einfach mal überlegt, die Bevölkerung von Mexiko, Stadt von dieser Metropolregion, ist dramatisch gewachsen seit 1985. Und trotzdem, bei der Heftigkeit ist vergleichsweise wenig passiert.
Am 7. September bebte die Erde schon einmal, allerdings vor Mexikos Küste. Ob die beiden Beben miteinander zusammenhängen, können die Experten noch nicht sagen.
Zum Erdbeben in Mexiko bringt das erste einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Der Industriekonzern ThyssenKrupp und sein indischer Konkurrent Tata wollen ihr europäisches Stahlgeschäft zusammenlegen. Nach langen Verhandlungen gaben beide Unternehmen heute eine Grundsatzeinigung bekannt. Der Zusammenschluss zum zweitgrößten Stahlkonzern Europas ist für kommendes Jahr geplant. Insgesamt 4.000 Stellen sollen infolge des Joint Ventures gestrichen werden. Bundesarbeitsministerin Nahles forderte, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen.
Es wird die Verwaltung treffen und es wird die Produktion treffen. Mitarbeiter protestieren mit einer Mahnwache gegen die Pläne. Etwa 2.000 Arbeitsplätze sollen bei ThyssenKrupp wegfallen, wenn das Unternehmen seine Stahlsparte mit den europäischen Werken des indischen Großkonzerns Tata verschmilzt. Konzernchef Hiesinger sieht trotzdem keine andere Möglichkeit, um am hart umkämpften Stahlmarkt bestehen zu können. Insbesondere chinesische Firmen drücken die Preise.
Wenn wir alleine weitergemacht hätten, wären die Konsequenzen bei Restrukturierung und Mitarbeiterabbau noch deutlich größer ausgefallen.
ThyssenKrupp Steel Europe hat 27.000 Mitarbeiter, Tata Steel 21.500 in Europa. Auch die Umsätze liegen mit 7,6 Milliarden und 6,8 Milliarden Euro nicht weit auseinander. Durch das Joint Venture werden insgesamt 4.000 Jobs gestrichen und sollen bis zu 600 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden, so der ThyssenKrupp-Vorstand. Viele Mitarbeiter glauben nicht, dass die Lasten gerecht zwischen ThyssenKrupp und Tata aufgeteilt werden.
Der Personalabbau wird eher in Deutschland und in den Niederlanden stattfinden, weil die britischen Stahlarbeiter weitgehende Zusagen haben. Insofern haben wir die Sorge, dass wir die Hauptlast der Synergien tragen werden.
Die Zentrale von ThyssenKrupp Tata soll in Amsterdam angesiedelt werden.
Aus Unternehmenssicht ist die Logik bestechend. Aus zwei mittelgroßen Stahlkochern wird der zweitgrößte Europas viel effizienter, viel besser gewappnet gegen die Billigkonkurrenz aus Asien. Doch wenn Firmenchefs von Arbeitszahlung reden, dann meinen sie oft auch Arbeitsplätze streichen. Dass es wirklich nur 2.000 sind, die angeblich sozialverträglich ohne Kündigung hier im Ruhrgebiet gestrichen werden sollen, daran wollen sie hier einfach nicht glauben.
Wer ist Tata? In unserer Tagesschau-App zeigen wir, wie breit der Konzern aufgestellt ist, unter dessen Dach sich mehr als 100 Unternehmen befinden. Vor dem geplanten Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin wächst die Sorge der mehr als 8.000 Beschäftigten um ihre Zukunft. Die Gewerkschaft Verdi und die Geschäftsführung der Fluglinie forderten heute, mithilfe öffentlicher Gelder eine Auffanggesellschaft einzurichten. Sie solle Mitarbeiter weiter beschäftigen, die nach einem möglichen Verkauf nicht übernommen werden.
Das Ende von Air Berlin rückt immer näher. Und für die Beschäftigten wird immer klarer, vielen von ihnen dürfte die Arbeitslosigkeit drohen. Inzwischen scheinen sowohl das Unternehmen selbst als auch die Gewerkschaft Verdi nicht mehr an einen Verkauf des gesamten Unternehmens zu glauben. Der Air Berlin-Vorstand und die Gewerkschaft forderten heute in einem gemeinsamen Brief an die Bundesarbeitsministerin, diese möge Geld für eine Transfergesellschaft bereitstellen.
Die Situation der Beschäftigten bei Air Berlin ist wirklich prekär. Wir wissen heute nicht, welche Arbeitsplätze wirklich langfristig gesichert werden können. Und wir befürchten schon seit Langem, dass insbesondere die Beschäftigten in Verwaltung und Technik keine Zukunft haben.
Zwar sind zahlreiche Konkurrenten an einer Übernahme interessiert, sie wollen aber jeweils nur Teile von Air Berlin erwerben. So zeigt beispielsweise der Lufthansa-Konzern Interesse an der Air Berlin-Tochter Niki. Begehrt sind auch die Start- und Landerechte. Problematisch hingegen für Investoren könnten die Mitarbeiter sein. Die Bundesarbeitsministerin stellt Hilfe für sie in Aussicht.
Wenn Entlassungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Air Berlin unvermeidlich sind, dann ist eine Transfergesellschaft sicherlich ein richtiger Weg. Und ich sage auch den 8.000 Beschäftigten Unterstützung zu für so eine Transfergesellschaft.
Die Entscheidung darüber, welcher Teil von Air Berlin an wen geht, soll am Montag fallen. Danach dürfte sich klären, wie viele der Beschäftigten eine mögliche Transfergesellschaft auffangen müsste.
Arbeitgeber dürfen Zulagen nicht mit dem gesetzlichen Mindestlohn verrechnen. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden und damit der Klage einer Montagearbeiterin entsprochen. Sie hatte die Berechnung von Nachtzuschlägen und Urlaubsgeld moniert. Die Richter urteilten, die Zulagen müssten zusätzlich zum gesetzlichen Mindestlohn gezahlt werden. Er sei Berechnungsgrundlage. Sieht ein Tarifvertrag auch einen eigenen Urlaubsgeldanspruch vor, so ist das Urlaubsgeld ebenfalls extra zu zahlen. Eine Razzia der spanischen Bundespolizei in Barcelona hat den Streit über das von Katalonien geplante Unabhängigkeitsreferendum weiter verschärft. Am Morgen wurde der Amtssitz des Chefs der Regionalregierung durchsucht. Mindestens 12 teils ranghohe Politiker und Beamte wurden festgenommen. Madrid betrachtet die Volksabstimmung über eine Loslösung als illegal und will sie verhindern. Die Region Katalonien ist etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen. Etwa ein Sechstel der gesamten Bevölkerung Spaniens wohnt dort. Circa ein Fünftel der spanischen Wirtschaftsleistung wird hier erbracht. Seit 1977 gilt Katalonien als autonome Region. Dort gingen heute die Menschen auf die Straße.
Spanien, ist das hier dein Problem? Die symbolische Urne auf dem Weg durch die Menge. Tausende skandieren, wir werden abstimmen. Das Signal nach Madrid ist, wir lassen uns nicht einschüchtern. Doch die Zentralregierung beeindruckt das wenig. Durchsuchungen, Festnahmen, die Beschlagnahmung von Millionen Stimmzetteln, all das sei unvermeidlich. Die Regierung erfüllt ihre Pflicht und ich sage Ihnen, dass wir das weiterhin tun werden bis zum Ende. Ich denke, nach allem, was wir in letzter Zeit in Katalonien gesehen haben, handeln wir durchaus angemessen. Einige linke Abgeordnete aus Katalonien verlassen unter Protest den Saal. Doch die Zentralregierung kann und muss so handeln, argumentiert der Ministerpräsident. Schließlich hat das Verfassungsgericht das Unabhängigkeitsreferendum für illegal erklärt. Nun also werden Ministerien in Barcelona durchsucht und ranghohe Mitarbeiter der Regionalregierung verhaftet. Eine neue Eskalationsstufe ist erreicht. In den vergangenen Stunden hat der spanische Staat die katalanische Autonomie ausgehebelt und faktisch den Ausnahmezustand verhängt. Die Demonstranten wollen auch in der Nacht noch im Zentrum von Barcelona ausharren. Für Sonntag sind Massenkundgebungen in ganz Katalonien geplant.
Das bevorstehende Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak sorgt nun auch für Konflikte mit der Türkei. Präsident Erdogan sagte, Ankara werde Sanktionen gegen die kurdische Führung im Nordirak prüfen. Die Türkei unterhält enge Handelskontakte zu der Regionalregierung. Sie fürchtet aber offenbar, dass sich die eigene kurdische Minderheit durch die Entwicklung im Nordirak ermutigt fühlen könnte. In New York haben die ersten Staaten den Vertrag der Vereinten Nationen zum weltweiten Verbot von Atomwaffen unterschrieben. UN-Generalsekretär Guterres sprach von einem Meilenstein. Er räumte ein, dass es bis zur Zerstörung der Atomwaffenarsenale ein schwieriger Weg sei. Dem Abkommen wird allerdings eher eine symbolische Bedeutung zugesprochen. Die Atommächte selbst wollen ihm nicht beitreten, weil sie am Prinzip der nuklearen Abschreckung festhalten.
Der iranische Präsident Rouhani hat sich zum Abkommen über die Begrenzung des Atomprogramms seines Landes bekannt. In der UN-Generaldebatte erklärte er, der Iran habe niemanden getäuscht. Sollte US-Präsident Trump die Übereinkunft aufkündigen, zerstöre er die Glaubwürdigkeit der USA als Verhandlungspartner. Gleichzeitig warf Rouhani den USA vor, dem Nahen Osten lediglich, so wörtlich, Krieg, Elend und den Aufstieg von Terrorismus gebracht zu haben.
Der Hurrikan Maria ist auf seinem Weg durch die Karibik in Puerto Rico auf Land getroffen. Obwohl sich der Wirbelsturm abgeschwächt hat, erreichte er immer noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde. Vielerorts kam es zu Überschwemmungen und Stromausfällen. Im Zusammenhang mit dem Sturm sind auf den Karibikinseln bisher mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen. Die Lottozahlen: 3, 9, 28, 30, 36, 46. Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 21. September.
Von Südwesten breitet sich hoher Luftdruck aus, der am Freitag auch den Osten erreicht. Heute Nacht gibt's im Norden und Südosten noch ein paar Schauer. Vom Südwesten bis zur Mitte klart es erst verbreitet auf, dann kann sich gebietsweise dichter Nebel bilden. Der hält sich morgen vor allem in den Flussniederungen längere Zeit, sonst oft sonnig. Im Norden und Osten neben Sonne auch dichte Wolken und nordöstlich der Elbe einzelne Schauer. Auf den nordfriesischen Inseln heute Nacht bis 13 Grad, am Alpenrand um den Gefrierpunkt. Morgen 13 Grad im Erzgebirge bis 21 Grad am Oberrhein. Der Freitag beginnt regional mit zähen Nebelfeldern, dann wird es aber vielerorts sonnig. Am Wochenende gebietsweise freundlich, vor allem Richtung Osten dichtere Wolken und mitunter fällt dort etwas Regen.
Um 22.20 Uhr begrüßt sie Pina Atalay zu diesen Tagesthemen. Nach dem Beben in Mexiko, die verzweifelte Suche nach Überlebenden sowie wer will was im Wahlkampf, die Sache mit der Steuergerechtigkeit.